Ja, also ihr habt vielleicht schon gesehen, das Thema Liebe ist heute nicht nur Predigtschwerpunkt, weil Muttertag ist, wobei die Liebe hoffentlich ja zwischen Eltern und Kinder und in der Beziehung auch da ist und sie prägt. Aber wir haben an den letzten Sonntagen ein paar sehr herausfordernde Predigten gehört. Rainer hat die Frage gestellt, wie wir gute Entscheidungen treffen können und was wir dabei berücksichtigen und wie wichtig das ist, was wir an Entscheidungen treffen, wie wir sie treffen. Dann hat der Markus über die Liebe zu den Geschwistern gepredigt und dabei schon sehr deutlich gemacht, dass es zum einen auch eine Willensentscheidung ist, den anderen zu lieben, aber wir auch ohne die Kraft Gottes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes das gar nicht können. Da kommen wir schnell an unsere Grenzen. Und Friedemann, letzten Sonntag, hat nach unserer Hingabe zu Gott gefragt und herausgestellt, dass wir Gott von ganzem Herzen und mit aller Kraft lieben sollen und mit der Frage geendet, was jeder persönlich Gott geben kann, wie denn unsere persönliche Hingabe aussieht. Gestern hatten wir die Zukunftswerkstatt. Und auch da haben wir zwei Beschlüsse, könnte man sagen, gefasst, die wir auch in nächster Zeit mal an die Gemeinde weitervermitteln wollen, wie wir nach außen treten wollen, wie wir unsere Vision nach außen bringen, wie wir das leben können, wie wir das umsetzen können. Und wir haben da zwei richtig gute Ideen, die wir jetzt anfangen werden zu verfolgen und euch dann auch als Gemeinde mit hineinnehmen. Aber was auch immer, vielleicht hast du dich auch gefragt, ja, wie soll das Ganze denn gelingen? Also die Ansprüche sind schon recht hoch und das sind große Herausforderungen und das klingt nach einer sehr großen Kraftanstrengung. Und das ist auch richtig so. Das ist nicht ganz einfach. Denn wenn wir nur unsere Kraft und unsere Liebe und unsere Möglichkeiten einsetzen, dann kommen wir da ganz schnell ans Ende. Und Gott hat das gewusst. Und deshalb zunächst einmal das Fundament für all das, was wir da jetzt in den letzten Wochen gehört haben und was wir tun und für unser Handeln und Lieben und Denken gelegt. Nämlich seine eigene Liebe. Seine göttliche Liebe. Auf Griechisch die Agape. Und das ist auch sehr schön in unserer Vision, finde ich, ausgedrückt. Ich habe sie hier nochmal. Das Herz steht im Zentrum. Und das ist nicht unser Herz. Nicht, dass wir da auf eine falsche Spur kommen. Nicht unser Herz bringt das zustande, Jesus nach innen zu leben und nach außen zu tragen. Das ist Gottes Herz. Es ist Gottes glühendes Retterherz. Es ist seine aufopfernde Liebe, die alles gibt für dich. Und für mich, die glühende Retterliebe Gottes, sie hat uns als Gemeinde zusammengestellt. Und sie ist das, was jeder Mensch braucht. Sie stellt einen Absolutheitsanspruch. Nur durch Gottes Retterliebe werden wir gerettet. Es gibt keinen anderen Weg. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es zum Beispiel, bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und Jesus sagt selbst von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Heutzutage einen Absolutheitsanspruch auszusprechen, ist sehr gewagt. Das möchte niemand mehr hören. Und als Nachfolger Jesu stehen wir damit auch im krassen Gegensatz zu den Ansichten unserer Zeit. Ob wir das wollen oder nicht. Leider wird dies aber in unserem Leben oft nicht wirklich sichtbar. Wie erschreckend schnell passen auch wir uns den Strömungen der Zeit an und schließen faule Kompromisse. Wir schließen Kompromisse, anstatt unseren Glauben konsequent in den Alltag hineinzubringen und auszuleben. Wie sollen wir also als Nachfolger Jesu den Strömungen der Zeit und ihren Ausprägungen begegnen? Sicher nicht in falsch verstandener Gesetzlichkeit, indem wir uns von dieser Welt absondern. Ich glaube, das hat inzwischen jeder verstanden, dass das nicht der Weg ist. Denn auch Jesus hat sich nicht von dieser Welt abgesondert, sondern das Gegenteil war der Fall. Jesus kam ganz bewusst in diese Welt. Aber es ist wichtig, dass wir mit der richtigen Grundeinstellung an das Ganze rangehen. Und die einzig richtige Grundeinstellung dafür ist, ein von Liebe von der Liebe Gottes geprägtes Leben nach dem Vorbild Jesu. Das ist sozusagen der Eckstein. Das ist das Fundament. Das ist der Fels, auf dem alles andere aufbaut. Jesus kam aus Liebe zu uns in diese Welt. Aus Liebe zu uns starb er am Kreuz für uns. Denn so sehr, wir haben es vorhin gehört, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und aus Liebe zu Jesus und den Menschen sollen wir ein Leben führen, das für andere ein Wegweiser zu Jesus hin ist. Und um diese Liebe soll es heute Morgen gehen. Und wir haben vorhin schon den Text aus 1. Korinther 13 gehört, sicher vielen schon bekannt, schon oft gehört. Jeder Mensch braucht Liebe. Keiner von uns, wirklich, wirklich keiner, kann ohne Liebe leben. Das geht nicht. Ohne wahre Liebe geht der Mensch unweigerlich zugrunde. Oder wird zumindest extrem komisch und merkwürdig. Aber meistens geht mal ein dabei. Aber so sicher diese Tatsache zutrifft, genauso sicher ist es, dass fast jeder Mensch seine eigenen Vorstellungen von Liebe hat. Es gibt wohl kein anderes Thema auf dieser Welt, über das mehr geschrieben, gesungen oder geredet wird, als über die Liebe. Aber es gibt auch kaum ein Thema, wo mehr Missverständnisse auftauchen. Und in unserer heutigen modernen Welt ist die Liebe auch natürlich gefragt. Aber es fällt auf, dass die Liebe nicht mehr gelebt, sondern gemacht wird. Liebe wird gemacht. Dafür aber fast überall. Im Internet, im Kino, im Fernsehen etc. pp. Jeder will geliebt sein. Aber möglichst ohne eigenen Einsatz. Und wenn es geht, auch ohne irgendwelche Verbindlichkeiten. Hat das noch in irgendeiner Art und Weise mit der Liebe zu tun, von der wir hier reden? Oder anders gefragt, was ist denn Liebe? Darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken und da stelle ich mal drei Behauptungen zu auf. Könnt ihr auch widersprechen, wenn ihr wollt, aber ich habe recht. Eine erschreckende Möglichkeit, es gibt einen Glauben ohne Liebe. Es gibt Glauben ohne Liebe. Klingt ein bisschen, muss man erstmal sortieren, glaube ich, den Satz. Klingt ein bisschen paradox. Wenn ich glaube, dann muss ich doch auch lieben. Nein, es gibt auch einen Glauben ohne Liebe. Das Lebensgefühl unserer Zeit ist geprägt von einem starken Hang nach Glück und Zufriedenheit. Liebe und Harmonie sind gefragt wie noch nie. Der moderne Mensch liebt die Harmonie, er liebt die Sanftheit. Die Softies sind immer noch innen, habe ich gerade noch gelesen. Und das hat sogar Auswirkungen auf unser Gottesbild. Unmerklich hat sich das Gottesbild auch gewandelt. Gott ist nicht mehr der gerechte und heilige Gott, sondern der Liebe, der Zahme, der zärtliche Vater, der über alle Bedürfnisse wacht und sie zu stillen hat. Das ist bei vielen inzwischen das Gottesbild geworden. Die Softies wollen einen Gott der Liebe im Sinne von, der liebe Gott soll für mich da sein. Er soll möglichst alle meine Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen. Natürlich ohne jegliche Konsequenzen und schon gar nicht mit irgendwelchen Verbindlichkeiten verbunden. Und dann projizieren wir dieses Bild von Gott auch auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist da, um meine Wünsche umzusetzen. Wehe, wehe, wenn dem nicht so ist. Da wird gemotzt, da wird gemosert, da wird gedroht, die Gemeinde zu verlassen. Das Ende vom Lied sind dann in sich verkrümmte sogenannte Nachfolger Jesu. Ist das das Bild, was 1. Korinther 13 uns vermitteln will? Das sogenannte Hohelied der Liebe? Mit Sicherheit nicht. In diesem Bibeltext geht es nicht um eine romantische Abhandlung oder einen lyrischen Guss über die Liebe und ihre Auswirkungen. Dieses Kapitel schmeichelt nicht den Softies in ihren übertriebenen Bedürfnis nach Glück und Harmonie. Auch nicht den ewig Unzufriedenen mit überzogenen Erwartungshaltungen. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht um sehr ernste Sätze hier, die jeden unmissverständlich zur Selbstprüfung auffordern, der vorgibt, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und nun, das besser verstehen zu können, ist es gut, wenn wir uns die damalige Situation mal so ein bisschen vor Auge führen. Paulus, der Schreiber des Korintherbriefes, hat hier direkt in die problematische Situation der Korinther hineingesprochen. Die Korinther waren zwar reich an Geistesgaben, aber arm an der Liebe. Das äußert sich vor allem in den Streitereien, die sie hatten über die Geistesgaben und über die Auseinandersetzung, wie wichtig denn die Geistesgaben im Einzelnen so seien. Die Korinther hatten äußerst deftige Auseinandersetzungen darüber, was wohl die wichtigste Geistesgabe sei und wer den größten Glauben habe. Schon mal gehört? So eine Auseinandersetzung? Völlig fremd, gell? Kommt heute nicht mehr vor. Ja, ich befürchte schon doch. Darum handelt Paulus dieses Thema auch so intensiv ab, so ausführlich. Er widmet dem ersten Korintherbrief 2 ganze Kapitel, nämlich den Kapitel 12 und 14. Das schreibt er den Zankenden ins Stammbuch hinein. Und genau dazwischen, zwischen Kapitel 12 und 14, liegt nach Adam Rieses Kapitel 13. Und da geht es um die Liebe. Und er sagt, ohne Liebe nützen euch die ganzen Geistesgaben nichts. Wirklich nichts. Null. Sie sind nichtig. Sie haben keinerlei Wert. Null. Sie sind für die Tonne. Sie sind Müll. Das heimert er den Korinther mit mächtigen Worten ein. Er macht ihnen einzigartigerweise deutlich, dass all dies, was sie hier auf der Erde tun, ihnen ohne Liebe nichts nützt. Nichts. Das muss man mal sacken lassen. Er ruft ihnen zu, ja, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfern würde. Also mehr geht nicht, ne? Besitz verschenken und Leben opfern. Überlegt euch mal, was das für euch heißen würde. Selbst wenn ich das machen würde und hätte keine Liebe, Zitat Paulus, dann wäre alles umsonst. Dann wäre alles umsonst. Was für eine schreckende Möglichkeit tut sich uns hier auf. Die höchste Frömmigkeit nützt uns ohne Liebe nichts. Und da geht es nicht nur um die Geistesgaben, da geht es auch um Frömmigkeitsstile, um Gesetzlichkeit, um das, was man tut, angeblich tut, für Gott, für die Gemeinde, mit der Gemeinde. Der größte Glaube ist ohne die Liebe völlig umsonst. Diese Wahrheit schreibt Paulus den Korinthern und diese Wahrheit betrifft uns ja bis heute. Dich und mich ganz persönlich. Und deswegen müssen wir da ganz genau auch hinhören. Paulus geht es nicht darum, die Geistesgaben abzulehnen oder gar schlecht zu machen. Nicht die hohen und großen Geistesgaben sind nichts, sondern ich bin nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Wenn ich nur die Gaben habe, dann bin ich nichts. Und so einzigartig und so groß ist der Wert der Liebe. Da, wo wir unseren Glauben nur aus Selbstsucht heraus leben, da, wo unser Glaube zur eigenen Bestätigkeit gelebt wird, da, wo unser Glaube der eigenen Größe dient, da ist unser Glaube Götzendienst. Götzendienst, der nichts nützt, der umsonst ist. Du kannst auch einen Stein anbeten. Bringt auch nichts. Er baut nicht am Organismus der Gemeinde, sondern immer am Organismus der eigenen Person. Am Organismus seines eigenen frommen Egos. Er baut Gemeinde nicht nach dem Bild Gottes, sondern nach seinem eigenen Bild. So wie ich mir das vorstelle. Ich denke, dass es sein sollte. Und wenn alle so wären wie ich, auf Weiher. Also wenn alle so wären wie ich, dann würde ich nicht mehr hingehen. Das wäre furchtbar. Das ist nichts anderes, ihr Lieben, als eine fromme Selbstverwirklichung und liegt damit aber voll im Trend unserer Zeit. Volle Kanne. Das ist Götzendienst. Götzendienst, der zu nichts nützt. Und im Gegensatz dazu steht der Glaube, den wir aus Liebe zu Jesus heraus leben. Dieser Glaube sucht nicht die Selbstverwirklichung in der eigenen Person, sondern die Verherrlichung Jesu. Dieser Glaube ist bereit dazu, sich sogar selbst aufzuopfern, damit andere Gott kennenlernen und zum Glauben kommen können. Dieser Glaube sucht das Heil des Nächsten nach dem Vorbild Jesu. Wir sollten uns noch viel mehr am Vorbild Jesu orientieren. Deswegen lest mal viel mehr Evangelien. Lass den Rest der Bibel erstmal weg, lies mal Evangelien. Weil da wird von Jesus erzählt. Da erzählt Jesus selber. Und da kannst du sehen, wie er mit Menschen umgeht. Wie er Vorbild ist. Das reicht. Jemand hat mal gesagt, wenn man nur das Johannesevangelium hätte, dann hätte man alles im Grunde, was man bräuchte. Den Rest der Bibel bräuchte man nicht. Das hat man damals auch so gemacht, dass man gerade Johannesevangelien in Länder geschmuggelt hat, wo die Bibel verboten war. Weil man gesagt hat, da steht alles drin. Da erzählt Jesus. Da weiß ich am meisten von Jesus. Das reicht fast. Jesus gilt als Vorbild der Liebe und als der, der durch seine Liebe gegenüber dem Menschen echte Liebe erst ermöglicht. Und wo wir nach solcher Liebe streben, bemühen wir uns, uns und unsere Gaben zum Aufbau der Gemeinde einzusetzen und zur Ehre Gottes. Wer nach solcher Liebe strebt, steht damit automatisch in der Konfrontation zum Geist der Zeit, ob er das will oder nicht. Und wer nach solcher Liebe strebt, bei dem verliert aber auch der Streit und der Kampf um die eigene Person an Wichtigkeit. Ist vielleicht sowieso mal ein großes Thema, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen. Die zweite These. Es gibt eine aufbauende Tatsache, Liebe pur. Nach dieser gewaltigen Feststellung, dass wir ohne Liebe nichts sind, folgt nun eine aufschlussreiche Beschreibung der Liebe. Und vergessen wir jetzt dabei nicht, Paulus ist kein Philosoph, der das Wesen der Liebe allgemeingültig da bestimmen will. Paulus geht es hier um die göttliche Liebe, um die Agape, die keine menschliche Tugend ist, die kein Mensch aus sich heraus hervorbringen kann. Diese göttliche Liebe gibt sich für den Schuldigen, für die Feinde, für solche, die ihr eigentlich nichts wiedergeben und ihr nicht wirklich danken können. Diese göttliche Liebe ist keine menschliche Möglichkeit, sondern von dieser göttlichen Liebe können wir nur ergriffen werden. Diese göttliche Liebe kann uns nur in und durch Jesus geschenkt werden. Sie ist reines Geschenk durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die göttliche Liebe ist eine radikale, absolut neue Wirklichkeit, die der alten, ich-bezogenen Natur des Menschen völlig, aber wirklich völlig entgegengesetzt steht. Und genau diese göttliche Liebe ist das Wesentliche des Christseins in Zeit und in Ewigkeit. Diese göttliche Liebe können wir also nicht aus eigener Kraft heraus verwirklichen. Keiner von uns kann das, aber in Jesus ist sie uns geschenkt. Deshalb ist es auch unmöglich, eine allgemeine Begriffsbestimmung über die göttliche Liebe zu geben. Das versucht Paulus auch gar nicht erst. Er weiß, dass das Wesen der Liebe immer sichtbar wird im Tun. Und genau das macht Paulus hier. Er zeigt das Wesen der Liebe auf, der Liebe Gottes, indem er aufzählt, was sie tut oder eben nicht tut. Ich lese euch nochmal diesen Abschnitt vor. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass diese Sätze über die Liebe klingen wie die Beschreibung der Person Jesu, so als ob Paulus das Wesen Jesu erklären wollte. Das ist tatsächlich so. Wir können das Wort Liebe in diesem Text auch durch das Wort Jesus ersetzen. Dann klingt das so. Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus verhält sich nicht ungehörig. Jesus sucht nicht das Seine, Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Die Existenz Jesus hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis wird aufhören. Und Jesus ist wirklich so. Wir sehen also, was Liebe ist und wie Liebe gelebt wird. Und wir erkennen es an Jesus. Jesus ist die Liebe pur. Wenn jemand behaupten kann, dass er nicht für sich selbst gelebt hat, dann war es Jesus. Er lebte für uns, ganz gehorsam gegenüber dem Vater. Jesus tat es für uns, als er sein Leben gab. Jesus ertrug die Strafe für uns, als er die Schuld der ganzen Welt am Kreuz auf sich nahm. Unser Heil, dein Heil und mein Heil hat Jesus im Blick, als er sich völlig freiwillig selbst erniedrigte und auf diese Welt kam. Und genau das ist das Wesen der göttlichen Liebe. Nicht sich selbst, sondern das Wohl des anderen im Auge haben. Genauer kann man eigentlich das Wesen der Liebe Gottes nicht beschreiben. In Jesus zeigt sich Gottes wohlwollende Liebe in ihrem ganzen Wesen, in ihrer ganzen Fülle. Und ganz besonders deutlich wird das im Tod Jesu für uns. Nicht darin, dass was die geliebte Person will oder was sie sich wünscht oder was sie sich begehrt, kommt diese wohlwollende Liebe zum Ausdruck, sondern vor allen Dingen darin, was die geliebte Person braucht. Und jetzt kannst du ja selber mal überlegen, was du dir wünschst von Gott, was du begehrst, was du willst von Gott. Ob das im Einklang stimmt mit dem, was du wirklich brauchst. Ich wundere mich manchmal über mich selber, was ich denke, was ich gern hätte von Gott. Und dann zeige ich dir mal, was ich brauche. Das ist so ein himmelweiter Unterschied. Aber das macht die Liebe. Sie gibt das, was wir wirklich brauchen. Sie nimmt uns auch nicht das, was wir verdrängen wollen oder was wir nicht wahrhaben wollen oder was wir uns schönreden wollen. Das macht sie auch nicht. Sie benennt die Dinge beim Namen. Sie fragt: Willst du hören? Hörst du, wenn Gott dir sagt, ach, du kannst viel reden, kannst viel erzählen, kannst dir viele Gedanken machen, kannst dich viel mit anderen austauschen, aber ich habe dir eigentlich schon 1000 Mal gesagt, was du wirklich brauchst. Willst du es endlich mal hören? Endlich mal was tun? Das umsetzen? Oder in dem bleiben, wie du bist? Wir alle, wir brauchen die vergebende Liebe Jesu. In Jesus bekommen wir diese Liebe geschenkt, aber eben nur in und durch Jesus. Da sind wir wieder beim Absolutheitsanspruch. Ohne Jesus bekommen wir weder die Vergebung Gottes, noch haben wir die Möglichkeit, diese wohlwollende Liebe in unserem Leben zu verwirklichen. Aber als Nachfolger besitzen wir einerseits das Vorrecht, Jesus als unseren Herrn und Heiland zu haben, und sich andererseits dazu verpflichten, dem Vorbild Jesu in unserem Leben nachzueifern. Wer mit dieser oder von dieser Liebe geprägt ist, kann sich nicht von dieser Welt absondern und sie in ihrer Verlorenheit alleine lassen, sondern er geht nach dem Vorbild Jesu in die Welt, um den Menschen diese Liebe zu vermitteln. Und das Dritte ist eine beruhigende Aussicht. Die Liebe hört niemals auf. Die göttliche Liebe vergeht nicht, im Gegensatz zu den Geistesgaben. Das ist eine völlig neue Blickrichtung, die Paulus hier in diesen Sätzen aufzeigt. Wie gesagt, er will die Geistesgaben nicht madig machen, er will sie nicht schlecht reden. Aber er richtet unseren Blick in die Ewigkeit. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Wie erschreckend muss das für die Korinther damals gewesen sein. zu hören, dass einmal alle Geistesgaben, die ihm doch so unglaublich wichtig waren, auf die so große Stücke hielten, dass auf einmal all diese Geistesgaben für immer weg sein würden, unwichtig sein würden, nicht mehr existent. Das Zungenreden wird aufhören. Brauchen wir in der Ewigkeit nicht mehr. Die Weisheit wird ein Ende haben, weil sie in der Ewigkeit auch nicht mehr gebraucht wird. In der Ewigkeit brauchen wir keine Geistesgaben. Wie lehrreich kann das für uns sein, zu sehen, dass all dies nur für diese Zeit in dieser Welt bestimmt ist? Wie heilsam kann es für uns sein, zu lernen, dass all das, nachdem wir auf dieser Welt so gerne streben und so fromm das noch daherkommt, in der Ewigkeit schlichtweg nicht mehr gebraucht wird. Paulus ruft hier nicht, meidet die Geistesgaben, sondern er will uns ermahnen, sie in richtiger Weise zu gebrauchen, sie in den Dienst Jesu zu stellen, zum Aufbau seiner Gemeinde. Paulus fordert nicht dazu auf, weltfremd zu werden, sondern er fordert dazu auf, in diese Welt die Botschaft Jesu hineinzutragen. Er fordert uns dazu auf, die geschenkte Liebe hier und jetzt auszuleben. Wir sehen also, es wird einmal ein Ende haben. In der Ewigkeit haben selbst Hoffnung und Glauben keinen großen Stellenwert mehr. Denn der Glaube ist ja vollendet. Dann kommen wir vom Glauben ins Schauen. Brauche ich nicht mehr an Gott glauben, dann kann sehe ich ihn. So viel besser. Dann können wir Jesus persönlich sehen von Angesicht zu Angesicht. Nur die Liebe. Die Liebe brauchen wir bis in alle Ewigkeiten. Die hört niemals auf. Sie ist das Größte, sagt Paulus. Die Liebe war schon da, bevor die Welt geschaffen wurde. Und die Liebe wird noch da sein, wenn diese Welt vergangen ist. Und deshalb atmen wir in der Liebe Gottes schon auf dieser Welt die Luft der Ewigkeit. Und deshalb ist die Liebe größer als alles andere. Die Liebe ist eben die Kraft, die uns dem Geber gleichgestaltet. Und der Geber der Liebe ist Christus selbst. Wir dürfen nach dem Vorbild Jesu lernen, die Liebe Gottes ganz praktisch in unserem Alltag auszuüben und das tagtäglich. Aber aus eigener Kraft können wir das eben nicht. Jesus will uns die Kraft dazu schenken. Wir brauchen ihn nur darum zu bitten. Unser Wollen gehört aber auch dazu. Genauso wie bei den guten Entscheidungen, die wir treffen oder bei den Geschwisterlieben. Unser Wollen gehört dazu. Die Liebe muss die Grundeinstellung unseres Glaubens werden. Ja, unseres ganzen Lebens. Geprägt von solch einer Liebe werden wir uns in der Gemeinde Gottes auch besser verstehen. Denn so heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Euch gegenseitig auf die Schultern klopft, was wir für Helden sind. Nein, weil wir uns lieben. Und geprägt von solch einer Liebe werden wir auch versuchen, Menschen zu verstehen, um sie mit dem Evangelium erreichen zu können. Was brauchen sie denn wirklich? Geprägt von solch einer Liebe leben wir unseren Glauben nicht mehr zu unserer eigenen Bestätigung, sondern zur Verherrlichung Jesu. Und geprägt von solch einer Liebe gehen wir in die Welt und bringen ihr das, was sie nötig hat. Die Botschaft von der vergebenen Liebe Gottes in Jesus. Denn das Wesen der Liebe liegt im Tun. Schreibt euch das auf. Das Wesen der Liebe liegt im Tun. Fasse zusammen. Es gibt eine erschreckende Möglichkeit, Glaube ohne Liebe. Dieser Glaube nützt uns nichts. Nur die Liebe ist die Kraft, die uns dem Geber gleichgestaltet. Und der Geber der Liebe ist Jesus selbst. Jesus ist die Liebe pur. Das Wesen der Liebe liegt in ihrem Tun. Darum sollen wir lernen, nicht über die Liebe zu philosophieren, sondern sie Tag für Tag einzuüben. Und die Liebe hört niemals auf. In der Liebe atmen wir die Luft der Ewigkeit. Ich bete mit uns.